Radio Sai, Deutschland.
Sei Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. In der heutigen Sendung wollen wir einmal schauen, was daraus werden kann, wenn wir zu Swami sagen, ich möchte dir dienen oder auch lass mich dein Werkzeug sein. Es scheint so, als hätte der Herr nur darauf gewartet, um dann denjenigen zum Werkzeug zu machen, bis ihm oder ihr eigentlich die Luft ausgehen müsste. Aber zum Glück liefert der Herr dann auch noch die dringend benötigte Energie dazu. Wir begleiten heute Eva Linz auf ihrem Weg, Swami zu dienen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrutyonma amrutangamaya om shanti shanti shanti.
Liebe Eva, wenn ich mir anschaue, wie sich dein Dienen für Swami immer weiter ausweitet, dann sehe ich vor meinen Augen nicht ein Werkzeug, sondern einen ganzen Werkzeugkasten. Wie hat das begonnen? Wann hast du eigentlich das erste Mal von Sai Baba gehört?
Das erste Mal hörte ich von Sai Baba im Frühjahr 1987. Und es dauerte knapp 3 Wochen, da fand ich mich bereits bei ihm in Darshan. Ich wurde regelrecht nach Indien katapultiert.
Was heißt das?
Ich hatte gesundheitliche Probleme und auch Sorgen. Und es sagte jemand zu mir, ja, warst du denn schon bei Sai Baba? Und ich sag, wer ist das? Und derjenige hat mir ein bisschen über Swami erzählt. Aber im Grunde, als ich ankam, wusste ich kaum etwas. Und ich hatte auch noch kein Bild von ihm gesehen. Ich sah ihn zum ersten Mal im Darshan.
Kannst du dich an diesen ersten Darshan noch erinnern?
Ja, meinen ersten Darshan hatte ich in Waldfeld unter dem großen Baum. Und wenn ich zurückdenke, sehe ich Swami heute noch durch das Tor kommen und über den Sand schweben. Es war eine Menge der Gefühle. Ich kann es eigentlich gar nicht im Detail schildern. Ich weiß nur, dass ich am Ende des Darshans, Swami war schon zurückgegangen zu seiner Residenz, hatte ich den starken Impuls innerlich, zu ihm zu sagen, bitte lass mich dir dienen. Eine Erklärung dafür habe ich nicht, aber ich weiß heute, dass es wirklich aus meinem Inneren kam, diese Bitte. Das ist eine wunderbare Erinnerung.
Und wie ging es dann weiter? Also es war der erste Besuch?
Das war der erste Besuch und danach ging es erstmal 6 Monate wirklich rauf und runter. Also ich könnte jetzt scherzhaft sagen, Achterbahn mit 3er-Loopings, mit ganz dramatischen Ereignissen. Also ich hatte einen beinahe tödlichen Unfall und einen Monat später verunglückte mein Bruder. Und wieder 2 Monate später in den Bergen kam in einen Föhnsturm Steine, Bäume kamen den Berg herunter. Hinter mir wurde ein Familienvater erschlagen. Aber ich wusste und spürte, dass Swami da ist. Und wenn ich heute zurückblicke, kann ich sagen, dass er damals sich eigentlich schon fest in meinem Herzen verankert hatte. Es ist ja manchmal so, dass man Dinge erst rückblickend wirklich voll erkennen kann. Dann folgten jetzt 23 Jahre, in denen ich oft zu Swami kommen durfte.
Kannst du dich noch an das erste Interview erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern. Es kam sehr überraschend. Ich weiß noch, am Schluss des Interviews konnte ich fast nicht aufstehen. Es war nämlich Folgendes. Ich hatte einen Kaftan an und der Kaftan war sehr eng und ich schaffte es nicht, meine Füße darunter verschwinden zu lassen und habe mich dann auf die Füße gesetzt und merkte zu meinem Schrecken am Ende des Interviews, dass meine beiden Füße und Beine eingeschlafen waren. Und ich denke, um Himmels Willen, ich kann ja nicht aufstehen. Ich warte, bis Swami draußen ist und dann rapple ich mich langsam hoch und das sieht mich niemand. Aber nein, Swami ließ alle nach draußen gehen und wartete. Dann nahm er liebevoll mit seiner rechten Hand meine beiden Hände, zog mich langsam hoch, ganz zu sich heran und sagte, komm. Und ich habe mich dann später, als ich innerlich ruhiger geworden war, wieder, denn so ein Interview löst einen starken innerlichen Aufruhr auf. Ich habe mich erinnert, ich hatte gebetet zu ihm, bitte hole mich ganz nah zu dir. Und das habe ich dann als Antwort verstanden. Swami hat in mein Leben viel Licht gebracht. Durch Swamis grenzenlose Liebe, Geduld und Güte habe ich gelernt und erfahren, dass die Liebe eine Realität ist. Das wusste ich früher nicht. Ich habe sie immer gesucht, aber dass ich an die Liebe glauben darf und dass ich ihm auch bedingungslos vertrauen darf. Swami hat nie etwas von mir gefordert. Swami gibt und gibt, Swami verströmt sich nur.
Du hattest ja bei deinem ersten Darshan gesagt, Herr, lass mich dir dienen. Und kurz bevor du dann aus dem Arbeitsleben ausgeschieden bist, da hat er dich ja in einem weiteren Interview schon auf deine neue Arbeit vorbereitet.
Ja, als er zu mir sagte, I have no work for you, I will show you.
Was ist daraus geworden? Was hat er damit gemeint?
Das ist ein Projektarbeit geworden, meine zwischen 9 Projekten in Indien. Wir haben eine kleine Organisation gegründet in Deutschland namens Premadara Strom der Liebe, denn der Name Premadara ist für mich ein Name für Swami. Und ich bin mir auch bewusst, Instrument zu sein, denn wir aus uns, wir vermögen gar nichts, alles gehört ihm. Und Swami sagt ja, in Wirklichkeit gibt es niemanden, der dient oder der den Dienst empfängt, denn alles ist eins. Und Gott braucht unseren Dienst nicht, aber in seiner Güte und Großzügigkeit erlaubt er uns, ein Instrument in seinen Händen zu sein. Und als wir 1998 im September unsere Organisation gründeten, wurde als erstes ein Spruch von Swami vorgetragen. Und dieser Spruch ist unser Leitspruch geblieben. Swami sagt, wenn du einem frierenden Bruder auf der Straße eine Decke gibst oder einem hungrigen Kind ein Glas Milch, legst du lediglich ein Geschenk Gottes in die Hand eines anderen Geschenkes Gottes. In Wirklichkeit ist es Gott, der dient, der dir aber erlaubt zu sagen, du hättest gedient.
Was bedeutet das Wort dienen für dich persönlich?
Dienen an sich unterstützt unseren Innenreinigungsprozess. Und dienen im Wahnsinn verstanden entfaltet Mitgefühl, Barmherzigkeit und es führt uns weg von uns selbst, beziehungsweise es verhindert, dass wir uns um unsere eigene Mitte drehen. Es führt zur Erkenntnis eben der Einheit, dass alle eins sind. Und ich hatte einmal vor Jahren ein Erlebnis, ich möchte sagen ein erschütterndes Erlebnis auf der Straße von Puttaparthi, als ich einem sehr kranken Bettler etwas geben konnte und blickte in seine Augen und ich hatte das Gefühl, ich breche zusammen. In seinen Augen sah ich Swamis Augen.
Das war der Anstoß, die Projekte zu beginnen?
Nein, der Anstoß, die Projekte zu beginnen, war eben Swamis Aufforderung, I have new work for you. For the next 2 years I will show you. Ich habe neue Arbeit für dich. Die nächsten 2 Jahre, ich werde es dir zeigen. Damals handelte es sich nur um eine Schule in Bangalore, die mit einem Kind, mit meinem Patenkind angefangen hatte. Es wurden dann 700 Kinder. Von dieser Schule mussten wir uns trennen, weil ab dem Moment, ab dem wir auf einer rechtlichen Grundlage arbeiteten und ich nicht mehr privat eben Spenden hingebracht habe, die Zusammenarbeit zu kompliziert wurde. Und Swami hatte auch andere Pläne. Wir erhielten eine Anfrage, Tageskrippen für die Kinder der heimatlosen Bauarbeiter zu fördern. Ja, 2 dieser Krippen übernehmen wir. Und wir standen kurz davor, die erste Überweisung zu tätigen. Und ich setzte mich vor meinen kleinen Altar vor Swamis Bild und sagte, Swami, das ist eine große Verantwortung. Es sollen jetzt über 8000 D-Mark hinausgehen. Swami, bitte kannst du mir ein ganz sicheres Zeichen geben, dass das in Ordnung ist. Und es dauerte nicht lange, da klingelte das Telefon. Am Telefon meldete sich eine Dame mit indischem Namen, die sprach aber perfekt Deutsch. Und es stellte sich raus, dass sie aus Bombay kommt. Sie war 36 Jahre dort am deutschen Generalkonsulat tätig und jetzt in Rente und besucht ihre Schwester in Hamburg. Wir unterhielten uns eine Weile und dann sagte ich, ja, ich werde zu Besuch kommen. Sie sagt, wunderbar, haben Sie was zum Schreiben? Ich gebe Ihnen meine Adresse. Prabhat. Und ganz automatisch sage ich dann, Prabhat Building Warden Road. Und dann fragt sie zurück, ja, woher wissen Sie das? Ja, sage ich, weil ich dort vor 37 Jahren mit meinem Mann und unseren Kindern gelebt habe, und zwar im 9. Stock. Und dann war es erst mal totenstill. Und dann kam es ganz leise zurück, ich lebe auch im 9. Stock. Nach 37 Jahren, also Swami hatte wohl damals schon die Fäden geknüpft. Und wir beide hatten einen Schock. Ich habe nur geweint. Und später dann fragte ich in der Meditation, Swami, du bist allmächtig. Warum aber ist es die Nummer 41 und wir hatten die 42? Und Swami sagte, es sollte kein Ersatz sein, sondern ein Seite an Seite gehen in der Arbeit. Ihre Wohnzimmerwand auf einer Seite war unsere auf der anderen Seite. Diese Dame ist unser Kontaktpartner eben in diesen Projekten in Bombay.
Das war denn für dich die Antwort auf deine Frage?
Ja, und zwar so deutlich, dass ich momentan dachte, ich verliere den Boden unter den Füßen. Und das war ein klares Zeichen, dass er diese Arbeit so haben möchte. Und im Lauf der Zeit hat er immer wieder Zeichen gegeben. Zum Beispiel 1995 hatten wir ein großes Problem und ich war verzweifelt. Und ich war zu der Zeit in Puttaparthi hier bei Swami und ich wusste nicht mehr weiter. Und dann, als ich eines Nachmittags im Darshan saß, sagte ich, Swami, ich lasse alles los, ich übergebe alles dir. Es gehört dir, es ist dein Wille, der geschieht. Wenn du willst, dass ich alles auflöse, ich bin bereit, aber ich brauche ein ganz sicheres Zeichen von dir. Und kurz darauf war Swami auf dem Weg zurück zu seiner Residenz, er fuhr im Auto damals, hielt dort, wo ich saß, saß in der zweiten Reihe das Auto an und rief mich zum Auto. Und Swami stellte mir eine ganze Reihe Fragen. Er sprach ziemlich lange. Und durch die Art und Weise, wie er seine Fragen stellte, hat er gleichzeitig alle meine Fragen und Zweifel beantwortet. Einfach göttlich, wie er das machte. Und ganz am Schluss sah er mich sehr liebevoll an und sagte, I will speak. Ich werde sprechen. Und ich wusste, das Wort des Herrn ist ein Machtwort. Und genau so war es. Swami hat alles gerettet. Und das sind jetzt nur zwei Erlebnisse, die ich geschildert habe, aber es gibt noch mehr, wie Swami eben immer wieder zeigt, dass es sein Wille ist. Und es wächst auch. Es sind inzwischen 9 Projekte, 6 in Bombay, 3 auf Rameshwaram. Auf Rameshwaram begann es mit einem Tsunami-Hilfeprojekt für über 700 Kinder. Inzwischen ist ein neuer Zweig hinzugekommen, seit 3 Jahren, die Ausbildung von Müttern und Witwen in 2 gewerblichen Fertigkeiten, sodass sie nach 1 Jahr selbstständig sind. Die Frauen lernen auch, ein Bankkonto zu eröffnen, mit Kleinkrediten zu arbeiten und nach 1 Jahr ihr kleinen Betrieb zu eröffnen. Sie werden vom Projektteams begleitet.
Bei so vielen unterschiedlichen Projekten braucht ihr doch 100% zuverlässige indische Partner.
Ja, entscheidend ist, nicht nur einen zuverlässigen, sondern einen sehr fähigen Partner zu haben, der die Projektstruktur exakt den Gegebenheiten anpasst und in der Lage ist, zukunftsorientiert zu arbeiten. Und diese Frauen haben Zeugnisse erhalten und man hat Regierungsbeamte eingeladen. Die haben die Frauen geprüft auch und waren so beeindruckt, dass die Regierung, ich nehme an, es muss von Tamil Nadu gewesen sein, oder sei die Regierung, diesen Frauen kostenlose Lebensversicherung zugebilligt hat. Die Frauen haben einen Ausweis bekommen, ein ID-Card und auch Anspruch auf medizinische Unterstützung. Und das ist eben für unser Empfinden auch sehr stark zukunftsgerichtet, denn wenn man bedenkt, dass jede dieser Frauen Kinder hat, leider fast 12%, 79 Kinder sind entweder an AIDS erkrankt oder durch AIDS verwaist. Und für diese 79 Kinder haben wir die komplette Versorgung übernommen und Kinder, die keine Angehörigen mehr haben, die sind in einem Heim untergebracht.
Nach dem traurigen Schicksal der Kinder möchte ich jetzt gern den Blick auf etwas Positives lenken. Ich sehe hier einen Zeitungsausschnitt. Viele fröhliche Kinder stehen vor Kochtöpfen und jeder von ihnen hat eine mindestens 4 Sterne hohe Kochmütze auf dem Kopf. Kannst du zu diesem Foto was erzählen?
Ja, das ist eins unserer Straßenkinderprojekte in Bombay. Wir haben mehrere Schichten Straßenkinder vergangenes und vorletztes Jahr schon zu qualifizierten Bäckern und Konditern ausbilden lassen. Und um den Kindern nicht nur eine Freude zu machen, sondern um gleich von Anfang an, zu Beginn des Kurses, ihr Selbstbewusstsein anzuheben, haben sie alle eine turmhohe Konditorhaube bekommen und eine Schürze. Und als ich das Projekt besuchte, wurde mir als erstes auch so eine Mütze aufgesetzt und eine Schürze angezogen. Und obwohl dieses Projekt sehr knapp kalkuliert ist, hat man, es ist sehr klug, wir haben einen sehr guten Projektpartner auch dort, sich einen Ausbilder geholt, der der Chef de Cuisine vom Holiday Inn ist. Das lohnt sich, denn dieser Mann hat die Jugendlichen, Jungen sowie Mädchen, also wurden getrennt in Schichten unterrichtet, hat sie wirklich im Feinsten unterrichtet. Und ich habe eine Geburtstagsschokotorte dort bekommen, durfte den Guss dann selbst noch draufstreichen unter großem Gelächter der Jugendlichen, die wirklich vom Feinsten war. Es wurden auch Zeugnisse verteilt dann. Und vergangenes Jahr haben wir Mittel zur Verfügung gestellt für eine Bäckerei, die Primadara heißen soll. Eine Bäckerei in Bombay, die nur von Straßenkindern betrieben wird. Und es wird ein Catering-Service angeschlossen. Und Bombay hat ja eine ständig wachsende Gastronomie. Also es müsste dort beste Chancen dort geben.
Wie ist das für dich, wenn du diese Kinder nach ein oder zwei Jahren dort wieder triffst? Zuerst vielleicht noch auf der Straße und nun diese glücklichen Gesichter.
Es ist schwer zu beschreiben. Als ich das erste Mal dieses Konditorei-Bäckerei-Projekt besuchte, hatte ein Junge, inzwischen ein Jugendlicher, ein Gedicht selbst verfasst und hat es vertont. Und er stand dann vor mir und sang es mit einer Hingabe, mit einer Liebe. Mir sind die Tränen gekommen. Ich habe gefragt nach dem Titel des Gedichtes und das Gedicht heißt: Du hast mein Herz berührt, ich bin gewachsen. Diese Erlebnisse gehören zu den größten meines Lebens. Und dieser Junge zum Beispiel ist inzwischen so weit, dass er selbst mit Straßenkindern arbeiten kann. Und dadurch, dass er selbst von der Straße kommt, findet er Zugang zu ihnen. Also er hat den Wunsch geäußert, dort zu bleiben und auf der Straße zu arbeiten.
Eva, du sagst häufig wir, denn für dich allein wäre das ja ein viel zu großes Projekt. Wer sind denn deine Mitarbeiter?
Wir sind 11 Mitglieder, sind als zu 100% mildtätig, wohltätig, gemeinnützig anerkannt und arbeiten in Indien nur mit Partnern zusammen, die in etwa denselben Status haben. Das ist Gesetz. Ein ganz wesentlicher, eigentlich der entscheidende Punkt ist, sie müssen im Besitz sein der Registriernummer, das heißt der Erlaubnisnummer vom Innenministerium in Delhi, die sogenannte FCRA-Nummer, Foreign Currency Account Number. Es ist etwas, das viele nicht wissen. Würden wir mit Partnern zusammenarbeiten, auch wenn sie noch so bekannt oder gut sind, aber diese Berechtigungsnummer nicht vom Innenministerium haben, würden auch wir von deutscher Seite aus illegal arbeiten, was strafbar ist.
Sind das Baba-Devotees?
Ja, es sind viele Baba-Devotees und auch unsere Partner in Indien sind angehalten und wir haben Unterlagen drüber, die Kinder in menschlichen Werten zu erziehen. Das heißt, die Kinder im Tsunami-Hilfeprojekt zum Beispiel werden in allen Religionen unterrichtet, also erfahren die wesentlichen Dinge über alle Religionen, über die heiligen Männer oder Frauen dieser Religionen. Und die Kinderkrippen in Bombay, das sind die Kinder der heimatlosen Bauarbeiter. Es gibt viele Großbaustellen in Bombay, die manchmal 6, 8, 10 Jahre dauern und da wird eben eine Krippe errichtet. Und wir hatten auch den Wunsch geäußert, unsere Kinder mögen doch in spirituelle Richtung und auch in menschlichen Werten unterrichtet werden. Und die Organisation hatte sich an die Satya Sai Organisation in Andheri gewandt. Und die Satya Sai Organisation hat 65 Lehrkräfte, also für alle diese Krippen, zu einem Wochenende eingeladen und in EMW unterrichtet. Und das ist natürlich ganz wunderbar, weil es werbt auch auf die Eltern ab.
Wie alt sind die Krippenkinder im Schnitt?
Die Krippenkinder sind im Schnitt in einem Alter von 0 bis 12 Jahren. Die Kleinen bis 5 Jahren werden getrennt unterrichtet und dann eine zweite Gruppe von 5 bis 12. Die ab 12 Jahren werden unterrichtet und geschult, um sie aus der Kinderarbeit fernzuhalten.
Worin werden sie unterrichtet?
Die Mädchen lernen zu schneidern, sie bekommen Kosmetikunterricht, kunstvolle Frisuren zu machen, Henna-Malereien für die Hochzeiten, also Verschiedenes. Und größere Jungens werden zum Teil sogar zum Taxifahrer ausgebildet. Und für 2 Jugendliche haben wir vergangenes Jahr die College-Kosten übernommen. Die sind schon seit Jahren in den Krippen und sind inzwischen fast erwachsen und sehr begabt, 2 Brüder. Also die Kinder haben eine Chance, wenn sie besonders begabt sind, bis zur Universität zu gehen.
Also mir schwirrt jetzt der Kopf bei all den Projekten. Swamis Ausspruch, I will give you new work, hat er ja zu 180% in die Tat umgesetzt. Er überschüttet dich ja geradezu mit Arbeit. Ist das Leben mit Swami dadurch schwerer oder gar leichter geworden?
Wenn ich es pauschal ausdrücken soll, leichter, indem er mir sehr, sehr schwere Sorgen abgenommen hat. Seine Liebe ist grenzenlos. Seine Barmherzigkeit, Swami ist für mich alles. Alles. Angefangen von jedem Atemzug. Ohne Swami bin ich nichts. Das ist mir voll bewusst. Natürlich sind die Aufgaben, die Swami uns gibt, nicht immer die leichtesten, denn wir sollen ja wachsen. Und da gibt es schon auch Herausforderungen. Aber ich weiß ganz genau, ich muss mein Bestes tun, absolut in Dharma zu bleiben.
Thank you.
Nach deinen Schilderungen zu urteilen, scheint es mir so, als dass sich jeder genau die Antwort überlegen sollte, wenn Swami ihn fragt, what do you want, was wünschst du dir?
Vor vielen Jahren hatte eine Gruppe ein Interview bei Swami und wir sprachen dann mit dieser Gruppe und sie erzählten eben, Swami hätte etliche von ihnen gefragt, was wünschst du dir? Und jeder hat dann erzählt, was er gesagt hat. Und daraufhin haben wir in unserer eigenen Gruppe eine Diskussion gemacht, eine Runde, was sich jeder wünschen würde. Denn das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage und kann vielleicht die einzige Chance sein, die man überhaupt in 1000 Jahren bekommt, wenn Frau mir sagt, was wünschst du dir? Und jeder hatte etwas anderes geäußert. Und ich dachte so bei mir, das nicht, das nicht, das nicht. Ich wusste noch nicht so viel über Swami, aber ich dachte, nein, ich möchte den kosmischen Tanz mit dir tanzen. So, ohne viel zu überlegen. Ich stellte mir vor, mit Swami durch das Universum zu tanzen. Wunderbar, was Schöneres kann es überhaupt nicht geben. Und das war im August. 6 Monate später, ganz kurz vor Maharshi Bharat, ich war natürlich schon 5 Monate in Deutschland zurück, ging wieder zur Arbeit. Ich wache eines Morgens auf und sehe auf meinem Lieblingsbild von Swami, das auf einem kleinen Tischchen neben dem Bett steht, einen kleinen grauen Balken über seinem Kopf. Und zwar nicht in der Bildmitte, sondern genau in der Mitte über Swami. Und dieser kleine Balken, ein Querbalken, hatte 4 Einschnitte. Und aus diesen Einschnitten rieselte ganz leicht Vibhuti, ganz, ganz helles Vibhuti. Und neben seiner linken Seite war etwas, das schien der Trishul zu sein, der Dreizack. Vibhuti aber ein bisschen klebrig, also wahrscheinlich mit etwas Amrit drin. Und dann später, Stunden später, als ich wieder zu Hause war, rechts in seinem Haar die Mondsichel. Das sind eigentlich 3 Symbole des Nataraja, des tanzenden Shiva. Die Mondsichel, der Dreizack und die himmlische Ganga. Und ich hatte in der Meditation gefragt, aber Swami, die himmlische Ganga ist ja ein Strom über deinem Haupt. Wieso 4 Ströme? Und ich bekam innerlich zur Antwort, die himmlische Ganga ist der göttliche Strom der Weisheit. Und dieser göttliche Strom der Weisheit sind die 4 Veden. Und dann bekam ich noch zur Antwort, und der Counterpart auf der Erde, das sind die 4 heiligen Ströme Indiens. An diesem Tag bin ich zu spät zur Arbeit gekommen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich hatte keinen Boden unter den Füßen.
Swami hat dir ja auch noch anderes materialisiert. Magst du davon erzählen?
Ja, und zwar ein Silberdöschen mit Vibhuti. Außen auf dem Deckel abgebildet Shiva Shakti, Swami Shiva Shakti. Swami hatte mich vorher gefragt, what do you want? Und ich hatte gesagt, mit Nachdruck, you Swami, forever. Und dieses forever, da hat er ein Wortspiel draus gemacht, hat gesagt, forever.
Denn du heißt ja Eva.
Dann im Verlauf des Interviews ließ Swami plötzlich seine Hand kreisen und ich sah wie ganz kurz Licht aufblitzen und dann erschien dieses Döschen in seiner Hand. Und bevor Swami das Vibhuti-Döschen materialisierte, sagte er zu mir, I will give some Prasadam. Ich werde etwas Prasad geben. Und ich dachte, ja, es wird bestimmt etwas Süßes sein. Das war die einzige Form, in der Prasadam mir bekannt war. Später habe ich dann aber nachgelesen, die wahre Bedeutung von Prasadam ist göttliche Gnade. Also Swami meinte damit, ich werde göttliche Gnade geben. Und ja, genau so war es dann auch. Und Swami versuchte das Döschen zu öffnen und es ging und ging und ging und ging nicht. Das war aber sein Lila und plötzlich bekommt das auf und er schüttet sich das ganze Vibhuti übers Gewand. Und Swami saß da und putzte sich das Vibhuti ab. Und dann schloss er das Döschen und gab es mir. Und es war warm, wie aus dem Backofen. Es war warm, gerade materialisiert. Als ich nach Hause kam und öffnete sich, dachte, naja, es fehlt jetzt Vibhuti. Da war es randvoll mit Vibhuti. Und außenrum hat es einen Ring mit Blättern, Bilwa, Tulsi-Blatt und auch ein europäisches vierblättriges Kleeblatt ist mehrmals außen herum. Das ist das Heiligste, was ich besitze. Ich werde alles andere dafür loslassen.
Swami hat dir ja gezeigt, dass er eure Arbeit segnet. Hast du vielleicht noch ein Beispiel dafür?
Ja, ich hatte immer ein ganz großes Problem. Aber seltsamerweise kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, was das Problem war. Und ich wälzte es in meinem Kopf hin und her und ich kam zu keiner Lösung. Und Swami kam im Traum, sagte zu mir, du versuchst immer alles mit deinem Verstand zu lösen. Und dann sagte er einen Satz, let it be mine, lass es meine Angelegenheit sein. Und daran erinnere ich mich immer wieder, wenn Monkey Mind anfängt, im Kreis zu laufen. Ja, er übernimmt alles. Ohne Swami mache ich keinen Schritt. Und es kommt auch immer wieder vor, dass ich ganz plötzlich, egal was ich mache, es kann sein, dass ich in der Küche bin und Gemüse putze oder irgendwas anderes mache, plötzlich höre ich, hast du hier nachgeprüft, hast du da nachgeschaut? Oder zum nur ein Beispiel zu nennen, du musst bei der Organisation nachsehen, deren Gemeinnützigkeit läuft bald ab. Ich hole mir die Ordner raus, es sind inzwischen 30 Ordner, also ich muss suchen, wo diese Kopie liegt. Hol sie raus, tatsächlich in etwa 3 Monaten läuft sie ab. Und ich konnte dadurch unserem Partner leise erinnern dran, bitte denk dran, die zu erneuern.
Ist das Swamis Stimme im Original?
Nein, das ist einfach, es ist manchmal ein ganzer Satz, der da steht, oder einfach ein Wissen um etwas. Und manchmal sehe ich Worte vor mir. Es ist so deutlich, er führt alles. Ich würde keinen Schritt tun, um Himmels Willen.
Satya Sai Baba, Satya Sai, Satya Sai, Satya Sai Baba. A crown of hair, a robe of red, your name means truth. A crown of hair, a robe of red, your name means truth. Baba, I love you, oh Baba, I love you, Baba, I love you. Baba, I love you. Oh, Baba, I love you. Baba, I love you. Avatar, Avatar, sweet Avatar. Avatar, Avatar, sweet Avatar. Satya Sai, Baba. Baba, I love you. Oh, Baba, I love you. Baba, I love you.
Ich würde jetzt gern noch auf ein Projekt zu sprechen kommen, das du bisher noch nicht erwähnt hast. Da handelt es sich um Slumbewohner, bei denen ihr auch bereits Erfolge erkennen könnt.
Ja, in Bombay, im Mahim Slum und Matunga Slum, die ich jetzt im September 2009 besuchte. In diesem einen Slum-Projekt sind es nicht einmal Slumbewohner, sondern sogenannte Pavement Dwellers. Die wohnen leben auf der Straße unter einer Brücke. Und das sind Jugendliche und Frauen, die zum Unterricht kommen. Die kommen wie aus dem Ei gepellt. Das ist bereits Teil des Erfolgs der Projektarbeit.
Wie hältst du das eigentlich alles aus?
Ich wurde emotional sehr stark gefordert, dass ich wirklich manchmal Mühe habe, innerlich die Balance zu behalten. Die Menschen dort, die Kinder, die Jugendlichen, was herüberkommt, das kann man mit Worten nicht schildern. Sie haben eine enorme Liebesfähigkeit, eine ausgeprägte Spontaneität, sind sehr intuitiv und zeigen zum Teil ein erstaunliches soziales Verhalten. Und ich konnte auch für Slum-Frauen eine Zusage machen, und zwar eine Nähschule. Wir konnten 10 Nähmaschinen zusagen. Einige Frauen lernen bereits zu nähen. Es gibt 3 Nähmaschinen da, aber das reicht natürlich nicht aus. Wenn sie einen sogenannten Petticoat, einen Unterrock näht, der unter einem Sari getragen wird, mit Rüsche unten, kann sie diesen Petticoat für 60 Rupien im Slum verkaufen. Also sie können ihre Produkte im Slum verkaufen und die Familie ernähren. Ich erinnere mich auch daran, als ich zu diesem Projekt kam, das war der erste Projektbesuch jetzt bei meinem Besuch im September. Gleich am Slum-Eingang ist ein winziger Durga-Tempel. Und ich wurde als erstes in diesen Durga-Tempel geführt und man gab mir eine Girlande, damit ich sie Durga darbringen soll. Und der Priester vollzog gerade eine Puja, eine Zeremonie. Und das war für mich so deutlich spürbar, Swami. Es war nämlich der erste Tag von Dasara, Tag der göttlichen Mutter. Und damit hat Swami die Projektbesuche eingeleitet. Und dann erst wurde ich in den Slum geführt.
Hier in diesem Zeitungsausschnitt sehe ich auch noch etwas von einem Findl-Kinderheim mit einem besonderen Feiertag.
Ja, nördlich von Bombay. Es sind Mädchen, die feiern alle am 12. Juni Geburtstag. Der 12. Juni ist der Gründungstag dieses Heims. Und sie feiern an diesem Tag Geburtstag, weil sie nicht wissen, wann sie geboren sind. Das ist ein winziges Heim, wird von Schwestern geführt, aber die zivil tragen, Saris tragen, ist sauber, ist wie ein kleines Puppenhaus. Also ich war sehr, sehr beeindruckt. Die Kinder besuchen die Schule, werden verköstigt, werden medizinisch betreut, Teilweise haben die Kinder sehr, sehr schwere Schicksale hinter sich, sind schwerst traumatisiert.
Wie ist das mit deinen Emotionen? Kannst du die immer im Griff haben?
Nein, ganz ohne Emotionen, glaube ich, zumindest aus meiner Erfahrung sagen zu können, kann man diese Arbeit oder diese Tätigkeit nicht machen, wenngleich man sich ja nicht identifizieren soll damit. Aber wenn ich, und das ist mein persönliches Empfinden, nicht in der Lage bin oder nicht fähig bin, Mitgefühl in mir zu fühlen oder Barmherzigkeit, wie kann ich dann diese Arbeit machen? Es ist unmöglich. Und ich spüre dann aber auch sehr stark Swami bei solchen Gelegenheiten. Anders kann ich es nicht schildern. Es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben. Swami hat mich vollkommen verändert. Swami hat auch mein Leben verändert. Ich habe durch Swami erfahren, dass die Liebe wirklich eine Realität ist und dass ich daran glauben darf, dass ich vertrauen darf. Was mich sehr, sehr vor vielen Jahren, ich kam ja vor 23 Jahren zu Swami, gleich zu Anfang sehr berührt hat, ist Swamis Ausspruch, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Es gibt nur eine Rasse, die Rasse der Menschheit. Es gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens. Es gibt nur einen Gott, der ist allgegenwärtig. Und als ich zu Swami kam, wusste ich, ich bin angekommen, meine Suche hat aufgehört. Aber meine Sehnsucht nicht, die wächst. Und ich habe Swami einmal einen Brief geschrieben und diesen Brief begonnen mit den Worten, und die Sehnsucht bleibt.
Du hast gerade Swami zitiert, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Und ich weiß ja, dass du in einer katholischen Gegend wohnst, aber Weihnachten bist du immer hier in Prashanthi Nilayam. Was ist Jesus für dich?
Ja, Weihnachten hier ist für mich das heiligste Weihnachten. Ich bin 5 Jahre in einer Klosterschule gewesen, ab dem 6. Lebensjahr. Doch es blieben so viele Fragen in mir offen, unbeantwortet. Und durch meinen Weg zu Swami und mit Swami bin ich dem Christentum näher gekommen, habe ich begonnen zu verstehen, was Jesus Christus sagte, auch was die Großen in anderen Religionen, des Islam, des Buddhismus sagen, sie sind in der Essenz alle eins. Durch meinen Weg mit Swami gehe ich dort, wo ich lebe, auch wieder zur Kirche und zur Heiligen Kommunion. Also ich spüre, Swami sagt, geh dahin. Und das ist für mich sehr, sehr tröstlich zu erkennen, dass wir eins sind, wir sind eine große Familie. Und Swami führt uns zusammen und eben gerade Weihnachten ist das hier in Prashanthi sehr stark spürbar. Dadurch Menschen aus aller Welt und allen Glaubensrichtungen hier in Frieden und in Liebe versammelt sind. Und das ist einzigartig auf der Welt. Und das bringe ich auch immer wieder nach Deutschland und erzähle ich. Ich lebe in einem streng katholischen Dorf. Man weiß, ich fahre zu Swami, aber es gibt kein Problem, weil sie auch begriffen haben, dass ich genauso zu Jesus Christus in die Kirche gehe, dass sich da nichts geändert hat. Im Gegenteil, da hat sich mein Verständnis wieder erneuert und eher vertieft.
Was erzählst du deinen Nachbarn, zu wem du Weihnachten nach Indien fährst?
So wie sie es am besten verstehen, ein ganz großer Heiliger, der so ist wie Jesus Christus, der die Liebe lebt, die Liebe spricht, auch wie Christus Wunder tut, das sage ich den Leuten, der bedingungslose Liebe ist. Und das können sie ohne weiteres akzeptieren. Vor Jahren hatte ich 4 Jahre lang einen Kinderkalender gemacht. Und dieser war versehen, jeder Monat mit einem Ausspruch aus einer der Weltreligionen. Es waren auch jeweils 3 bis 4 Aussprüche von Swami in diesem Kalender. Und die Sparkasse in einem größeren Ort nebenan, die war so angetan davon, die hatte mich damals eingeladen, eine Fotoausstellung zu machen. 14 großformatigen Tafeln, Kinderbilder, Schulbilder, Frauen, Landschaftsbilder, ältere Menschen, alles Bilder aus Indien. Und ich kann mich erinnern, es waren 65 Aussprüche aus allen Weltreligionen, die diese Bilder begleiteten. Und viele, viele von Swami. Und diese Ausstellung im vor jeder Sparkasse, die kam sehr gut an, auch bei der Presse. Also die Menschen suchen. Es ist nur schwer für viele Menschen, einen Zugang zu finden. Aber viele Menschen suchen. Sie wissen, sie spüren, da gibt es mehr als nur die äußere Ebene. Und Swami lässt mich auch spüren, wenn es angebracht ist, zu reden. Und wie ich reden soll. Jeweils so, wie es der Einzelne versteht. Also verlasse ich mich ganz auf Swami. Und wenn ich nichts sagen soll, dann schweige ich.
Na, dann danke ich aber Swami sehr, dass er dir heute erlaubt hat zu sprechen.
Ja, ich danke dir und ich danke Swami für die wunderbare Gelegenheit und das Privileg, sprechen zu dürfen. Herzlichen Dank.
Halt, so lasse ich dich noch nicht gehen. Ich möchte gerne noch eine schöne Geschichte aus dem Nähkästchen. Und zwar die mit deinen Kindern, die Swamis andere Seite, nämlich sein Humor, deutlich zeigt. Deine Kinder sind ja nicht direkt Baba-Devotis.
Nicht direkt, aber sie wollen immer, dass ich zu Swami fahre. Das befürworten sie sehr stark. Und vor vielen, vielen Jahren, das war in den ersten Anfängen, meine Kinder waren schon längst ausgezogen, weil sie schon lange erwachsen sind. Als ich zu Swami fuhr, habe ich ihnen nicht gesagt, wohin ich fahre. Und da passierte Folgendes. Eines Abends setzte sich meine Tochter zu einer Zeit, zu der sie nie fernsieht, vor dem Fernseher und schaltet das ZDF ein. Und ihr Mann war auch gerade nach Hause gekommen, setzte sich neben sie. Und es waren nur einige Sekunden vergangen und da ruft ihr Mann plötzlich ganz aufgeregt, schau mal, sitzt da nicht deine Mutter in der ersten Reihe? Ja, es war Ganeshas Geburtstag und ich hatte in Prashanti bei Swami erste Reihe. Und ich hörte dann später in mir den Satz, wenn du deinen Kindern nicht sagst, wo du hinfährst, dann werde ich ihnen zeigen, wo Mutter ist.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Heute hat uns Eva Linz über ihren Weg mit Sai Baba erzählt. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger. Musik